Und ich glaube, wir haben noch gar nicht wirklich als Gesellschaft begriffen, wie stark KI letztendlich überall uns beeinflussen wird und in wie vielen Prozessen oder auch im Privaten wir KI letztendlich dann auch einsetzen werden. Und das sind unheimlich viel Potenziale und aber eben auch entsprechend Risiken.
KI im Gespräch. Ein Podcast der WVGW über künstliche Intelligenz in der kritischen Infrastruktur. Mit Heike Gruber.
Ich begrüße euch zu dieser neuen Folge. Und dieses Mal ist etwas anders als sonst. Ich bin nämlich nicht mehr alleine, sondern habe ab sofort einen Co-Host. Und das ist Lukas. Hallo Lukas, schön, dass du da bist.
Ja, moin Heike, ich freue mich, mit dabei zu sein. Und unser Gast in dieser Folge ist Fabian Malms vom Fraunhofer Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme. Fabian arbeitet an dem Projekt Zertifizierte KI. Und Fabian sagt, der AI Act ist eine Chance und könnte sogar ein Wettbewerbsvorteil für Europa sein.
Und das ist ja schon ziemlich spannend, weil es eigentlich eine total konträre Aussage zu dem ist, was viele andere sagen. Warum er das so sieht, wie man KI richtig prüfen kann und wieso der wahre Business Value von KI erst durch Regulierung entsteht, das hört ihr jetzt.
Fabian, du beschäftigst dich intensiv damit, wie man KI prüft und zertifiziert. Und es gibt ja Zertifizierungen, die wir alle kennen. Für ein Gasrohr gibt es den DVGW, für ein Auto den TÜV. Beides hat irgendwann mal jemand durchgesetzt, weil ohne Prüfung können Menschen zu Schaden kommen. Bei KI haben wir das noch nicht. Was für ein Unfall kann passieren, solange das so bleibt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also mit den KI-Systemen kommen natürlich auch neuartige Risiken mit ins Spiel. Aber es kommt natürlich auch sehr auf den Anwendungsfall drauf an und wo KI eingesetzt wird, was dann für einen Schaden entstehen kann. Ja, also wenn eine KI zum Beispiel in einem autonomen Fahrzeug eingesetzt wird und das Auto steuert, dann können natürlich hier Personenschäden auftreten, wenn die Objekterkennung den Fußgänger zum Beispiel nicht richtig detektiert hat. Wenn man auf die Regulierung schaut und auf den AI Act, dann können Personenschäden entstehen, Schäden im Bereich sicherheitskritischen Bereich. Es können Verletzungen an Grundrechten entstehen.
Das heißt, im Ernstfall können Menschen zu Schaden kommen und auch je nachdem, wie dann dieses autonome Auto irgendwo reinbrettert, ins Krankenhaus.
Genau, richtig. Ja, also das, wie gesagt, kommt sehr auf den Anwendungsfall drauf an, aber wenn das in so einem Kontext eingesetzt wird, wie zum Beispiel eines autonom fahrenden Autos, dann können Personenschäden entstehen und zu Verletzungen und im schlimmsten Fall zu Tod führen.
Wie hoch schätzt du denn die Wahrscheinlichkeit für solche Unfälle ein?
Ja, das kommt auch wieder natürlich darauf an, wie weit das KI-System abgesichert und ausführlich getestet und validiert wurde, wie die Wahrscheinlichkeit für solche Schäden sind. Wenn das nicht ausreichend gemacht wurde, dann kann das durchaus passieren. Es liegt natürlich im Interesse von jeder Firma, die solche Produkte auf den Markt bringt, die zu Personenschäden führen kann, dass das eben ausgiebig getestet wurde, zukünftig auch eben zertifiziert wird. Weil das natürlich einfach auch Haftungsrisiken mit sich bringt und die Frage nach der Verantwortung. Und die Verantwortung liegt natürlich klar beim Anbieter solcher Produkte. Daher liegt es im Interesse jeder Firma, das ausgiebig zu prüfen und zu validieren und damit hoffentlich auch, dass die Wahrscheinlichkeit möglichst gering ist, dass solche Produkte auf den Markt kommen, die zu solchen Schäden führen.
Das hat ja alles auch total viel mit Vertrauen zu tun. Also jede Technologie, die sich in der Gesellschaft durchsetzen soll, muss eigentlich auch das Vertrauen der Gesellschaft haben. Und ihr beschäftigt euch ja ganz viel mit der sogenannten, oder ihr nennt es vertrauenswürdige KI. Jetzt erinnere ich mich an die Veranstaltung, die ja vor noch nicht allzu langer Zeit hier in Bonn war, wo ich auch war, die AI Act Now. Und da hatte, ich glaube, es war Till Klein auch einen Vortrag gehalten und hat gesagt, mangelndes Vertrauen ist einer der häufigsten Gründe, warum KI noch nicht genutzt wird in den Unternehmen. Ist diese Zurückhaltung aus deiner Sicht gerechtfertigt?
Ja, wie es oft so ist, ne, bis eine neue Technologie tatsächlich akzeptiert wird in der Gesellschaft, in Organisationen, dauert es immer und es ist oft so ein schleichender Prozess. Es gibt immer die sich da sehr technologieaffin sind und die sogenannten Early Adopters und nach und nach hält das dann Einzug in der Gesellschaft und in den Unternehmen selbst. Ist diese Zurückhaltung gerechtfertigt? Ich würde sagen, probiert es aus. Ja, also jeder, der die Möglichkeit momentan hat, KI zu nutzen und auszuprobieren, macht bestimmt sehr spannende und interessante Erfahrungen damit, weil es einfach ein unheimlich hohes Potenzial bietet, hier Prozesse zu verschlanken oder auch in alltäglichen Situationen zu unterstützen. Es ist sehr, sehr spannend zu sehen, was da schon für Antworten geliefert werden und wie es auch im Arbeitsalltag hier unterstützen kann.
Aber es ist ja schon ein Unterschied, finde ich, in was für einem Umfeld ich es probiere und teste. Ne? Also wenn ich jetzt privat irgendwie mit, weiß ich nicht, Claude oder OpenAI oder also ChatGPT rumexperimentiere, ist es ja nochmal ein bisschen was anderes, wie wenn ich es im beruflichen Alltag mache. Also da denke ich schon, dass ja im beruflichen Umfeld andere Kriterien angelegt werden müssen oder ich ein anderes Vertrauen haben muss, bevor ich so ein Tool auch meinen Mitarbeitenden zum Beispiel zur Verfügung stelle, als es jetzt eben einfach so mal privat auszuprobieren.
Ja, genau, nee, das ist richtig. Also als Organisation, sollte man auf jeden Fall schon mal geprüft haben, was für Tools man seinen Mitarbeitern hier zur Verfügung stellt und inwieweit die genutzt werden sollen. Und da kommt es auch sehr, sehr stark darauf an, in welchen Abteilungen oder Bereichen das in Organisationen genutzt werden soll. Also um Beispiel zu nennen, wenn es jetzt im HR-Bereich zur Selektion von Bewerbern genutzt wird, hat es ganz andere Implikationen, als wenn ich es nutze, um mir zum Beispiel einen Journalartikel zusammenzufassen und da die wichtigsten Erkenntnisse herauszufiltern. Darauf kommt es letztendlich an.
So ein Grund für mangelndes Vertrauen, der mir auch selber häufig begegnet, auch den wir auch im eigenen Unternehmen häufig diskutieren, ist das Thema Datenschutz. Also was passiert mit den Dingen, die ich da reingebe? Wo landen die? Was passiert mit den Daten? Wird das zum Training genutzt? Ja, nein. Und selbst wenn mir zugesichert wird von dem System, es wird nicht zum Training genutzt, höre ich oft einfach auch von Kolleginnen und Kollegen, dass da immer noch Misstrauen ist. Kann man dem jetzt wirklich glauben? Kennst du noch andere Ursachen für so ein Misstrauen als abseits von Datenschutz?
Genau, also ich glaube, Datenschutz ist ein gutes Beispiel, wo einfach ein gewisses Misstrauen herrscht, ne? Ob ich Kundendaten eingeben soll, beispielsweise. Andere Gebiete, wo auch Misstrauen auftritt, ist natürlich der Punkt der Verlässlichkeit. Ja, also sind die Ergebnisse, die dort produziert werden, sind die verlässlich? Beispiel ist, dass hier Chatbots zum Beispiel halluzinieren. Ja, und dass hier das keine Fakten sind, die rauskommen, sondern errechnete Wahrscheinlichkeiten. Und wenn die natürlich ungeprüft weiterverwendet werden und genutzt werden, dass das dann eben genau sehr, sehr kritisch sein kann. Genau, das ist so ein Beispiel, was dazu führt, dass hier Vertrauen nicht besteht.
Und was ich total spannend fand, ihr habt ja schon viele White Paper auch veröffentlicht. Und ich habe es nicht nur in einer Publikation von euch gelesen, die Aussage. Ihr schreibt, dass also mit KI wird ja oder geht oft das Versprechen einher von wirtschaftlichem Wachstum. Also das ist jetzt nicht das, was ihr schreibt, aber das ist, ne, hört man ja immer wieder, dass mit KI werden wir produktiver und Wirtschaft könnte wachsen. Ihr schreibt aber, dieser prognostizierte wirtschaftliche Wachstum lässt sich auf Dauer nur dann realisieren, wenn ein ausreichendes Vertrauen in die KI-Technologie vorliegt. Das fand ich einen total spannenden Zusammenhang, weil wenn wir jetzt mal umgekehrt, weiß ich nicht, in die USA gucken, da habe ich nicht das Gefühl, dass Vertrauen in die Technologie so eine große Rolle spielt. Also was steckt da dahinter, hinter der Aussage?
Ja, genau. Ich bin überzeugt davon, dass der wirkliche Business Value von KI erst entstehen kann, wenn auch entsprechend die KI qualitätsgeprüft wurde. Und das sollte in der intrinsischen Motivation eines jeden Unternehmens sein, dass wenn Produkte entwickelt werden, in die KI-Systeme integriert werden oder KI-Tools und Kunden mit denen kommunizieren sollen oder auch Tools, die selber im Unternehmen eben eingesetzt werden sollen, dass hier eine entsprechende Qualitätsprüfung stattfindet und geschaut wird, dass hier eben insbesondere verlässliche Ergebnisse geliefert werden oder Ergebnisse, die fair sind, ja, und hier nicht entsprechende Biases entstehen können. Oder sich darüber Gedanken gemacht wird, wie soll eigentlich die Mensch-Maschinen-Interaktion aussehen? Also wer übernimmt hier letztendlich die Verantwortung letztendlich? Überlässt man die der KI oder bindet man den Menschen doch noch irgendwo in diesem Prozess mit ein? Und das sind also Punkte, über die man sich doch Gedanken machen sollte im Rahmen von der KI-Entwicklung, wie man hier Qualität prüfen kann. Und insbesondere, wenn man sich über diese Punkte auch Gedanken gemacht hat, dann kommt am Ende auch einfach ein besseres Produkt raus, was auch einen besseren Business Impact am Ende des Tages hat.
Dann können wir eigentlich jetzt mal, also weil das ist jetzt so die spannende nächste Frage, finde ich, ne? Wie kann denn, also du hast es schon gerade so ansatzweise gesagt, wie kann jetzt Vertrauen entstehen in KI? Und dafür, sagt ihr, ist die Zertifizierung das richtige Instrument?
Genau, also Zertifizierung, ja, genau, das kann ein Instrument hierbei sein. Du hattest es vorhin angesprochen, eines unserer Projekte ist eben zertifizierte KI und im Rahmen dieses Projektes setzen wir uns mit dem Thema eben auseinander, dass wir entsprechende Prüf-Frameworks entwickelt haben, also wie kann KI-Systeme geprüft werden. Die Zertifizierung an sich am Ende kann ein möglicher Weg sein. Dafür wird eben momentan auch auf europäischer Ebene entsprechend harmonisierte Standards entwickelt, gegen die dann letztendlich auch geprüft und zertifiziert werden kann, sobald die dann einmal zur Verfügung stehen. Aber es ist nicht so, dass hier alle Systeme auch von externen Dritten hier irgendwie geprüft werden müssen, sondern dass es auch vielmehr darum geht, eben diese Qualitätsprüfung in der eigenen Organisation zu verankern und hier zu schauen, wie das im Rahmen der KI-Entwicklung, und darum geht es letztendlich hier, Prozesse zu entwickeln und aufzusetzen in den Organisationen, wie KI vertrauenswürdig und zuverlässig und sicher etabliert werden und genutzt werden kann.
Und was ist dann das Endziel? Muss in Zukunft jedes KI-System zertifiziert sein, um auf den Markt zu kommen? Das hast du ja eigentlich gerade gesagt, nicht unbedingt. Oder verschafft die Zertifizierung dann einen Wettbewerbsvorteil? Wie ist da die Idee dahinter?
Genau, also das ist ein bisschen die Frage nach, warum möchte ich zertifizieren? Und das ist einerseits kann das regulatorisch getrieben sein. Ne? Es gibt jetzt die KI-Verordnung, die ist eben auf den Markt gekommen. Und das ist sozusagen die gesetzliche Ebene. Auf dieser Ebene gibt es eben bestimmte KI-Systeme, die zukünftig bestimmte Anforderungen erfüllen müssen. Ne? Das ist sozusagen insbesondere die Hochrisikosysteme. Wenn ich so ein System entwickle, dann gibt es eben bestimmte Anforderungen, die dann zu erfüllen sind. Für viele dieser Anwendungen, wenn die darunter fallen, kann ich die sogenannte Konformitätsbewertung, diesen Prozess, den ich dann durchführen muss, kann ich selber als Unternehmen durchführen und mir selber am Ende eben auch diese CE-Kennzeichen, wenn ich das Produkt eben in den Markt bringen möchte, draufsetzen. So, und für manche dieser Produkte geht das eben nicht, sondern da muss ich eben entsprechend auf externe Stellen, auf notifizierte Stellen, so heißen die, zurückgreifen, die dann entsprechend die Produktprüfung durchführen.
Wo kommt dann euer Projekt da ins Spiel? Seid ihr dann auch sozusagen eine Prüfstelle oder entwickelt ihr einfach nur in Anführungsstrichen, das System, wie man es prüft?
Genau, also diese notifizierten Stellen, die zukünftig eben hier diese Prüfungen übernehmen werden, das können zum Beispiel TÜVs sein oder DEKRAs sein, und die müssen sich natürlich auch momentan genau mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen, wie können sie KI-Systeme prüfen. Da waren viele oder sind auch viele wissenschaftliche Fragestellungen mit verknüpft, die wir in dem Rahmen des Projektes eben angegangen sind. Und in dem Zusammenhang ist das Projekt zertifizierte KI sehr, sehr wertvoll, weil es erstmal ein grundlegendes Vorgehen aufgezeigt hat durch den KI-Prüfkatalog, wie KI-Systeme eben systematisch geprüft werden können und abgesichert werden können. Am Ende geht es eben um auch eine Absicherungsargumentation. Das heißt, ich habe entsprechend mein KI-System, habe ich Risiken identifiziert. Ich habe Vorgehen definiert, wie ich prüfen kann. Also zum Beispiel Metriken ausgewählt, um diese Risiken überprüfbar zu machen. Und schlussendlich muss ich dann Maßnahmen ergreifen, um eben Risiken entsprechend zu mitigieren. Genau. Und am Ende muss ich eben verargumentieren können, dass ich durch diese Maßnahmen, die ich ergriffen habe, entsprechend mein KI-System abgesichert ist und so auf den Markt gebracht werden kann. Ne? Das ist sozusagen ein systematisches Vorgehen, was im Rahmen dieses Prüfkataloges dargestellt wird. Und das ist eine schafft eine Grundlage, wie eben KI-Systeme geprüft werden können und auch gerade diese notifizierten Stellen nutzen können zukünftig, um dann Systeme zu zertifizieren, bevor die in den Markt kommen.
Du hast gerade die Prüfkriterien angesprochen. Es gibt 6 Stück. Eins davon ist Transparenz. KI-Entscheidungen sollen nachvollziehbar sein. KI-Systeme übernehmen aber immer komplexere Aufgaben und Entscheidungen, arbeiten mit sensiblen Daten und agieren immer öfter auch autonom. Können solche KI-Systeme noch transparent und erklärbar sein?
Genau, das kommt tatsächlich eben dann auch jetzt sehr auf den Anwendungskontext wieder an von einem KI-System und ob diese Anforderung wirklich notwendig ist. Ne? Genau, du sprichst jetzt die Transparenz an. Regulatorisch gesehen und nach AI Act sind hier so besonders hohe Transparenz notwendig eben bei sogenannten Hochrisiko-KI-Systemen. Und genau, hier müssen eben dann die Anwender entsprechend fähig sein, die Ergebnisse, die Outputs, die von der KI erzeugt werden, entsprechend erstmal zu verstehen natürlich, richtig zu interpretieren und letztendlich angemessen nutzen zu können. Dafür muss nicht zwingend das gesamte KI-System erklärbar sein. Ja?
Um da einmal direkt reinzugrätschen, was muss ich denn als Anwender verstehen, damit es im Sinne der Zertifizierung wäre?
Genau, also vielleicht nehmen wir einfach ein Beispiel. Wenn zum Beispiel ein KI-System eingesetzt wird, um die Kreditwürdigkeit von Menschen zu beurteilen, so, dann muss erstmal natürlich der Bankmitarbeiter die Outputs des KI-Systems richtig verstehen. Das heißt, wenn hier eine Empfehlung ausgesprochen wird, der Person kann ein Kredit gegeben werden oder kann kein Kredit gegeben werden, dann muss er erstmal das verstehen und genau richtig interpretieren können, damit er hier richtige Aussagen auch gegenüber dem Kunden treffen kann. So, jetzt kommt aber auch der Punkt dazu. Das heißt, auch wenn ich als Betroffener, ja, der einen Kredit beantragt hat bei der Bank, wenn ich nach einer Ablehnung zum Beispiel besser verstehen möchte, wie denn diese Ablehnung zustande gekommen ist, kann ich das auch bei dem Kreditinstitut anfragen. Und dann müssen die fähig sein, mir eine Antwort zu liefern. Und darauf diese Transparenz.
Ein weiteres Kriterium ist Autonomie und Kontrolle. Und schon jetzt übernimmt KI immer mehr Entscheidungen, die früher Menschen getroffen haben. Ab wann verliere ich als Nutzer die echte Kontrolle? Und dann natürlich die Folgefrage, wie erkennt eine Zertifizierung das?
Hier kommt es eben auch wieder sehr auf den Anwendungskontext drauf an. Ja, also wenn ich so ein Hochrisikosystem entsprechend habe, dann muss hier diese wirksame Überwachung möglich sein im Rahmen der menschlichen Aufsicht. Genau. Und das heißt, was muss hier im Rahmen der Zertifizierung nachgewiesen werden? Also wir haben momentan die harmonisierten technischen Standards noch nicht. Ne? Das heißt, das fehlt momentan noch. Das heißt, hier ganz konkret irgendwie Antworten drauf zu geben, ist an dem Punkt schwierig, weil gegen diese harmonisierten Standards letztendlich dann geprüft werden muss und darin sind eben diese Details spezifiziert.
Harmonisierte Standards heißt einfach einheitliche Standards. Oder was genau bedeutet der Begriff?
Genau, richtig. Also das ist es gibt jetzt eben die KI-Verordnung und die KI-Verordnung bezieht sich eben auf diese harmonisierten Standards und das sind vereinheitlichte, harmonisierte europäische Standards. Und zurückzukommen auf die menschliche Aufsicht, ich muss eben dann im Rahmen meiner Entwicklung muss ich drauf schauen, wo ist hier ein Human in the Loop. In Bezug auf das Risiko meines KI-Systems, ist das notwendig? Brauche ich das? Also das heißt, ich muss Mechanismen in das KI-System oder in der Software, in der das KI-System implementiert ist, muss ich mit einbauen, wo ich daran denke, wie bin ich den Menschen ein? Wer trifft hier am Ende des Tages die finale Entscheidung?
Wir haben jetzt ja schon ein paar Mal so ansatzweise über den AI-Eck gesprochen und über euren Prüfkatalog. Und mit Hilfe des Prüfkatalogs kann ich auch, wenn ich es richtig verstehe, eben auch als Unternehmen, also ihr sprecht mit dem Prüfkatalog sowohl Unternehmen an, die eigene KI-Systeme entwickeln, als auch Unternehmen, die KI-Systeme einkaufen, ne, von Dritten. Das heißt, dann kann ich den Prüfkatalog auch nutzen, um das KI-System, was ich einkaufen möchte, vorher mal gegen zu checken. Was mir in dem Zusammenhang gekommen ist, kann ich dann diesen Prüfkatalog eigentlich für mich als Werkzeug sehen, um die Vorgaben des AI-Acts mal in die Praxis zu überführen, weil die Vorgaben im AI-Act sind ja oft sehr abstrakt. Ja, also da wird eben von Transparenz gesprochen, es wird von Verlässlichkeit, von Robustheit gesprochen. Was heißt das eigentlich? Oder das Thema Schulung, das ist mir so ganz geläufig, weil ich sogar auch schon mal angesprochen worden bin von Unternehmensvertretern, die gesagt haben, ja, wir müssen jetzt laut AI-Act unsere Mitarbeitenden schulen. Aber ich weiß überhaupt nicht so genau, was soll ich denn genau schulen? Also es bleibt so abstrakt. Was soll ich schulen? Muss ich da bestimmte Anbieter von Schulungen nehmen? Also es ist alles auf so einer abstrakten Ebene. Seht ihr den Prüfkatalog da als Werkzeug, um von dem Abstrakten ins Konkrete zu kommen und das wirklich in die Praxis überführen zu können?
Genau, das tun wir definitiv. An einem Punkt muss ich das gerade nochmal deine Aussage korrigieren. Der Prüfkatalog hat eben einen Fokus auf Entwickler bei der Gestaltung und Entwicklung von KI-Systemen oder kann auch von Prüfern genutzt werden, die im Nachhinein eben KI-Systeme evaluieren. Das heißt, für einen reinen Einkauf von einem bereits entwickelten KI-System wäre das viel, viel zu umfangreich. Genau, aber um auf deine Frage zurückzukommen, richtig, das ist die Idee von dem Prüfkatalog. Wir sehen auf jeden Fall den Prüfkatalog, das ist genau das Ziel und der Sinn und Zweck davon, hier ein praktikables Vorgehen aufzuzeigen und Praktikern entsprechend, also auch Entwicklern aufzuzeigen und eine Hilfestellung zu geben, wie entsprechend so eine Prüfung von KI-Systemen systematisch erfolgen kann. Und wie du gerade auch sagst, ne, diese ganzen Anforderungen aus der KI-Verordnung, das ist sehr, sehr abstrakt dort beschrieben. Ja, also zum Beispiel, dass ein angemessenes Niveau an Genauigkeit oder Robustheit erreicht werden soll. Ja, ungefähr so steht das in der KI-Verordnung drin. Das ist natürlich sehr viel umfangreicher und mit sehr viel juristischen Fachbegriffen weiter noch. So, und das ist die große Herausforderung für viele Entwickler oder Praktiker, das entsprechend umzusetzen und zu verstehen, was eigentlich genau hier gemacht werden muss und auch dieses angemessene Niveau, wo fängt das an? Was ist der Referenzwert? Ja, genau, richtig. So, und der Referenzwert, der orientiert sich entsprechend am Risiko des KI-Systems. Ne? Also es muss auch ein Risikomanagement eingeführt werden, entsprechend umso risikobehafteter, umso höher muss auch dieses angemessene Niveau letztendlich auch sein, das hier erreicht werden muss. So, und das sind aber sehr, sehr abstrakte Formulierungen immer noch und hier hilft eben entsprechend der Prüfkatalog, das alles mal runterzubrechen, aber vor allem eben in ein methodisches Vorgehen zu überführen. Ne? Das heißt, wir haben hier die verschiedenen Dimensionen der Vertrauenswürdigkeit, Verlässlichkeit, wie zum Beispiel Transparenz oder die menschliche Aufsicht. Ne? Das sind alles diese Risikodimensionen, die hier beachtet werden müssen. Und dann kommt eben ein sehr strukturiertes Vorgehen und das konkretisiert einmal, wie so eine Validierung und Prüfung von diesen Anforderungen in der KI-Verordnung, wie das ablaufen kann. Ja? Und das ist immer, dass im ersten Schritt eben eine Risikoanalyse stattfinden muss. Das heißt, entlang dieser Dimensionen wie Fairness, Autonomie, Verlässlichkeit, Transparenz, menschliche Aufsicht, da wird erstmal eine Risikoanalyse durchgeführt, ne? Ob im Rahmen dieser Dimensionen, ob da ein erhöhter Schutzbedarf vorhanden ist. Und wenn dieser vorhanden ist, dann guckt man konkret, was für technische Risiken, was für Risikogebiete befinden sich denn um diesen einzelnen Dimensionen. Und wenn das festgestellt wurde, dann geht es im zweiten Schritt sehr konkret darum, Zielvorgaben zu definieren. Also gibt es messbare Kriterien, gibt es messbare Metriken, die man hier einsetzen kann. Und dann muss ich diesen Referenzwert festlegen, ja, um darauf zurückzukommen mit dem angemessenen Niveau. Ja, also da muss ich festlegen, was ist dieses angemessene Niveau? Ja, wie viel Prozent? Ja, oder welche Zahl muss ich denn bei dieser Metrik erreichen, damit das Risiko entsprechend abgeschwächt ist oder akzeptabel ist am Ende des Tages. Und wenn ich das gemacht habe, dann kommt sozusagen der dritte Schritt, der entscheidende Schritt, was für Maßnahmen kann ich eigentlich ergreifen, ja, damit ich zum Beispiel eine höhere Verlässlichkeit schaffe. Der letzte Schritt ist sozusagen dann die gesamtheitliche Betrachtung, um zu argumentieren, jetzt ist mein KI abgesichert und das ist sozusagen das Restrisiko, was noch vorhanden ist, das ich dann akzeptieren kann.
Also wir merken auf jeden Fall insgesamt ein relativ komplexes System. Jetzt habe ich 5 schnelle Fragen für dich. Erste Frage. KI-Zertifizierung, eher TÜV-Plakette oder Michelin-Stern?
TÜV-Plakette.
Mhm. KI als Kollege oder eher doch als Werkzeug?
Als Werkzeug.
Lieber von der KI einen Fehler erklärt bekommen oder vom Chef?
Von der KI.
Bitte und Danke sagen bei der KI oder doch eher nüchtern schreiben?
Eher nüchtern schreiben.
Anthropic und OpenAI gehen pleite, Chance oder Verlust?
Verlust und Chance zugleich, ja.
Warum?
Ja, weil natürlich unheimlich viel Geld momentan reingesteckt wird bei OpenAI oder Anthropic und dadurch, dass das ganze Feld natürlich vorangetrieben wird und wir in Europa natürlich ein Stück weit da hinterherhinken. Also in deinem Beispiel, wenn die pleite gehen würden, was nicht passiert, wäre natürlich ein Glimps von Hoffnung, dass da Europa und mit den Modellen, die hier auch entstehen, dort diese Lücke füllen könnte. Genau, von der Chance und Verlust zugleich.
Und dann natürlich alle gut zertifiziert würden den Markt übernehmen.
Ja, richtig. Ja, aber ich meine, das ist natürlich auch einfach ein Thema, wo wir in Europa einfach auch stark sind. Ja, durch die Europäische Union gibt es natürlich einige oder viele Gebiete, die einfach reguliert sind und wo wir uns davor Gedanken machen, bevor eben eine entsprechende Technologie, die ja auch Gefahren einfach mit sich bringt, bevor diese in den Markt kommen, dass wir da entsprechend uns Gedanken drüber machen. So, und durch diesen ganzen Push, auch durch die KI-Verordnung und dass Europa hier eben der Treiber auch von KI-Regulierung ist und war, wurde sich natürlich in Europa viel Gedanken darüber gemacht, ja, und sind viele eben Förderprojekte entstanden und dadurch haben sich eben auch viele Forschungseinrichtungen, Universitäten, aber auch die Industrie da entsprechend Gedanken drüber gemacht, was ist eigentlich dafür notwendig, was braucht es dafür. Genau, von daher ist das auf jeden Fall ein Feld, wo wir in Europa Vorreiter sind.
Aber das finde ich total spannend, dass du das sagst und das fand ich auch schon bei dieser Veranstaltung so spannend, weil das eine super, ja, für mich zentrale Erkenntnis war, mit der ich da nach Hause gegangen bin. Weil ehrlich gesagt, die meisten schimpfen doch eigentlich über den AI Act und sagen, ja, hier wird wieder überreguliert und wieder die Europäer mit ihrer Vorsicht und das ist innovationshemmend und wir brauchen da mehr Offenheit. Du sagst aber, das ist eine Riesenchance für Europa. Warum?
Genau, das ist natürlich immer eine sehr, sehr grundlegende Debatte, die immer stattfindet. Ist Regulierung gut oder ist sie nicht gut? Ob die KI-Verordnung jetzt wirklich gut und innovationsfördernd ist oder eher ein Innovationshemmnis ist, da gibt es auch viele Meinungen drüber. Die einen sagen, wenn man das Spektrum sich anschaut, um Himmels Willen, ja, noch mehr Regulierung, wir müssen uns noch mehr in eben momentan darüber Gedanken machen, wie wir jetzt eben da entsprechend Prozesse aufsetzen und irgendwie Qualitätssicherung betreiben. Aber auf der anderen Seite des Spektrums gibt es genau die verargumentieren, aber das ist hilfreich, dass wir uns Gedanken darüber machen, ja. Wir müssen zwar jetzt upfront uns erstmal Gedanken machen tatsächlich auch über Qualitätssicherung und wie wir solche Prozesse etablieren in den Unternehmen, aber wenn wir sie haben, dann nützt es ja auch am Ende des Tages, um einfach hochqualitativere Produkte hier entsprechend und abgesicherte Produkte in den Markt zu bringen. Von daher sehe ich, genau, ist das durchaus auch eine Chance, auch die ganze, also genau der Punkt, ne, dass eben viel entsteht, also diese ganzen Standards entstehen, ja, viele Forschungsprojekte initiiert wurden. Und am Ende geht es aber vor allem darum, hier wirklich eine pragmatische Umsetzung zu finden, ja, und sich nicht hier abschrecken zu lassen. Die KI-Verordnung reguliert Hochrisikosysteme. Ja, also das ist ein kleiner Teil am Ende des Tages von allen KI-Systemen, die letztendlich auf den Markt kommen. Es wurden irgendwie Aussagen getroffen, dass es vielleicht 10 oder 5% sind von allen KI-Systemen, die letztendlich auf den Markt kommen. Ist mal dahingestellt, ist, glaube ich, aber auch sehr wichtig, dass trotzdem KI-Systeme Risiken beinhalten können, auch wenn sie eben nicht unter den Hochrisikobegriff fallen. Von daher sich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich die entsprechend die Risiken identifizieren und Qualität sichern, bietet da entsprechend eine Chance und sollte immer mitgedacht werden, immer diesen Pragmatismus im Hinterkopf zu haben. Ich brauche jetzt keine große Abteilung, die sich mit KI-Governance beschäftigt. Ich brauche keine 10, 15 Mann, die oder Frauen, die sich mit dem Thema hier auseinandersetzen. Und das kann sehr zielgerichtet in stehenden Organisationen. Und auch das Thema, was du eben angesprochen hattest, Heike, ist natürlich relevant, entsprechend Mitarbeiter zu schulen. Hier muss natürlich einfach ein gewisses Level vorhanden sein, ja. Also vor allem natürlich die KI-Systeme entwickeln, aber auch der Mitarbeiter, der KI-Systeme entsprechend nutzt, da ist es wichtig, dass die auch verstehen, wie sie es am effizientesten nutzen
und wo kann irgendwie eben Fehler schon so ein Grundverständnis haben, wie dieses KI-System funktioniert, weil ich gerade nochmal dachte, wir vorhin so viel über Vertrauen gesprochen haben und jetzt kann natürlich so ein Zertifikat oder so eine Zertifizierung soll ja Vertrauen erwecken, ne? Also, dass ich weiß, das ist jetzt ein vertrauenswürdiges Produkt, aber das nur weil, sage ich mal, der Stempel drauf klebt, heißt es ja noch nicht, dass ich als Mensch dem dann wirklich vertraue. Also wir haben ja auch andere Siegel, wie das Bio-Siegel zum Beispiel. Da gibt es Menschen, die vertrauen da 100% drauf und es gibt halt trotzdem immer noch Menschen, die sagen, ah, wer weiß, ob das wirklich so stimmt. Also deswegen, glaube ich, ist dieses Thema Schulung oder Kompetenzaufbau auch wirklich relevant, damit diejenigen, die es nutzen, am Ende dann auch wirklich Vertrauen in die Technologie bekommen. Weil dafür musst du eben auch, ne? Also dann hat man das Siegel auf der einen Seite, dass man weiß, okay, da ist schon mal, es ist ein vertrauenswürdiges Produkt, aber ich muss auch ja von mir intrinsisch aus dem dann auch Vertrauen schenken.
Ja, hast du schön zusammengefasst. Genau, ja. Nee, das trifft ganz gut.
Gibt es denn schon, weißt du das, außerhalb Europas Länder oder Regionen, die sich für das Thema Zertifizierung interessieren oder ja, die euch da vielleicht auch so ein bisschen als Vorbild nehmen?
Ja, also ich meine, das ganze Thema Regulierung auch von KI kommt natürlich zu einem Zeitpunkt, wo es politisch sehr, sehr kritisch das Ganze betrachtet wird, ne? Und wir sehen auch in anderen Ländern, dass damit einfach anders umgegangen wird. Wenn wir auf die USA blicken, gab es natürlich eine große Reduktion an Regulierung und auch Mitarbeitern in Behörden, die entsprechend entlassen wurden. Das heißt, die haben definitiv hier Schritte zurückgemacht, was Regulierung betrifft und betrachten das eher als negativ. Wobei es da auch immer natürlich immer wieder Initiativen gibt, die aufkommen. Und der andere große Player, China, geht auch anders natürlich damit um. Aber so das Bewusstsein dafür, hochqualitative KI zu entwickeln, ist schon da. Ich glaube, das ist einfach eine Frage am Ende, überlässt man das den Unternehmen selbst, hier Qualitätssicherung zu betreiben und einen Standard dafür zu definieren oder möchte man das zentral machen? Und hier ist Europa eben, hat sich für den Weg entschieden, das zentral zu vorzugeben oder zu definieren, auch durch die technischen Standards. Und ja, und welches Vorgehen am Ende das bessere ist, das werden wir irgendwann sehen.
Und wenn du dir ein Idealbild vorstellen könntest, was sollte sich global durchsetzen? Der europäische Regulierungsansatz oder der wilde Westen in den USA und China?
Also ich glaube, dass ein allgemeingültiger Qualitätsstandard wichtig ist. Ja, also auch vor allem auch die ganzen Risiken, wenn wir die ganzen Risiken betrachten, die momentan aufkommen. Klar, Deepfakes waren jetzt viel in der Diskussion und auch in den Medien wurde das diskutiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich irgendwie durch irgendwie Social Media scrolle und da Beiträge angucke, dann stelle ich mir sehr oft die Frage, ist das KI generiert oder sind die Menschen selbst noch, ja? Und allein das zeigt ja schon auf, dass diese Risiken real sind und angekommen sind und das ganze Thema Meinungsmanipulation, wie schnell irgendwie Videos kreiert werden können durch einfache Profilbilder und dann Menschen Wörter in den Mund gelegt werden können, die sie nie sagen würden, ja, und das wirkt irgendwie täuschend echt. Also das sind alles reale Risiken, die existieren. Und ich glaube, wir haben noch gar nicht wirklich als Gesellschaft begriffen, wie stark KI letztendlich überall uns beeinflussen wird und in wie vielen Prozessen oder auch im Privaten wir KI letztendlich dann auch einsetzen werden. Und das sind unheimlich viel Potenziale und aber eben auch entsprechend Risiken. Und da hilft, glaube ich, ein globaler Ansatz am meisten, genau, wenn sich die unterschiedlichen Staaten darauf verständigen. Aber wie wir alle wissen, ist das eben ein schwieriges Thema. Das heißt, let's see, was hier global zukünftig möglich ist.
Danke, Fabian. Vielen Dank für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Das war Kai im Gespräch. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Dann verpassen Sie auch keine neue Folge. Sie finden Kai im Gespräch auf Spotify, bei Apple Podcasts und auf unserer Website unter www.wvgw.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.